gerade die Frage, die ich mir stelle, Claudia, vielleicht auch als so ein bisschen Richtung Abschluss, nicht was jetzt unbedingt in 5 Jahren ist, aber haben wir als Branche und haben die Politik aus der Corona-Pandemie und aus dem, was da passiert ist, mit Bezug auf die Lüftung überhaupt was gelernt?
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu Tag 2 der internationalen Ausstellung für Sanitär, Heizung und Klimatechnik in Frankfurt, kurz SHK, in der Halle 8 bei Trox am Podcastpult. Mir gegenüber hat auf diesen Knopf gedrückt der legendäre, omnipräsente Martin Lenz. Und dadurch, dass ich nicht alleine mathematisch unterlegen sein möchte, haben wir uns einen fantastischen Gast eingeladen, die zu meiner Rechten steht. Martin, wer ist es?
Das ist Frau Dr. Claudia Kanzia, das musste ich jetzt so sagen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir hatten hier, das haben Sie nicht gehört, aber vielleicht hätten wir die Aufnahmetaste schon eine Viertelstunde früher einschalten sollen. Wir hatten schon eine Viertelstunde ganz, ganz viel Spaß miteinander, weil du bist fest in der Branche etabliert und es macht super Spaß, mit dir zu arbeiten. Du hast tolle Geschichten zu erzählen und wir haben uns jetzt tatsächlich 2 Jahre nicht gesehen, aber die letzte Viertelstunde war schon wieder so, dass ich dachte, man müsste sich eigentlich häufiger treffen. Der Martin, glaube ich, auch. Von daher freuen wir uns sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank. Bevor wir jetzt loslegen, aber wäre, glaube ich, super, du sagst ein bisschen was zu deinem Werdegang, damit die anderen Hörer auch wissen, wer hier bei uns steht.
Ja, ich freue mich natürlich auch super. Danke euch recht herzlich für die Einladung. Wie gesagt, die letzte Viertelstunde war schon mega Hammer. Wir werden jetzt auch die nächsten 20 Minuten viel Spaß miteinander haben. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Referentin beim Fachverband für Gebäudeklima. Arbeite da jetzt mittlerweile seit 3 Jahren, habe ganz klassisch die technische Gebäudeausrüstung in Berlin studiert, bin danach nach Aachen gegangen und habe dort promoviert und war dann noch an verschiedenen einzelnen Lehrstühlen in Dresden und dann Dozentin an der Berufsakademie in Riesa und freue mich jetzt aber über die Nähe zu den Unternehmen, die wir natürlich im Fachverband halt vereinen.
Und das alles mit Mitte 20, oder?
Mitte 20, genau, so ungefähr sind wir doch alle hier.
Das ist doch mal eine fantastische Aussicht auf das, was gleich passiert. Du siehst, Martin, geballte Kompetenz hier. Jetzt können wir Integrale rausholen. Jetzt habe ich wieder eine Chance gegen dich. Mhm. Und dann nickt er nur höflich und denkt so, lass mal die Frage stellen. Was macht deine tägliche Arbeit aus, Claudia? Was womit beschäftigst du dich? Weil das ist ja, vielleicht erklärst du mal kurz, um was es sich handelt beim FGK und was man als Referentin macht, was so die Aufgabe auch der Verbandslandschaft dabei ist.
Na klar, sehr gern. Also wir haben einen Verband von 300 Mitgliedern, also wir vereinen 300 Mitglieder bei uns im Verband und haben dabei natürlich sehr, sehr viele Arbeitsgruppen. In den Arbeitsgruppen haben wir dann die verschiedenen Themen, die wir besonders adressieren wollen, sprich zum Beispiel Wohnungslüftung, Ventilatoren, Raumluft, Klima, also verschiedene Oberbegriffe, Oberthemen. Und dort vereinen sich dann verschiedene Unternehmen und wir diskutieren Fragestellungen, schreiben Stellungnahmen, versuchen halt politisch zu unterstützen, hören uns in den Arbeitsgruppengesprächen an, was dann gerade die Baustellen sind, wo wir unterstützen können, wo wir vorantreiben können und versuchen dann natürlich einfach im Rücken unterstützend dabei zu sein.
Könnte man sagen, dass der FGK, also ist der, wofür steht Fachverband Gebäude Klima, ne? Was ist die Abkürzung
genau,
dafür?
Genau, das ist die
Abkürzung. Korrekt. Ist ein eingetragener Verein?
Ja.
Genau. Könnte man sagen, für die Leute, die da gar keine Ahnung von Verbänden haben, wie könnte man denen das erklären? Also wer ist Mitglied und was ist so die Zielsetzung dann vom FGK, wenn man Mitglied ist? Was erwarten die von euch? Was erwarten wir? Trox ist ja Mitglied des FGK. Was erwartet zum Beispiel Unternehmen wie wir vom Fachverband?
Das ist super spannend, dass du mir die Frage stellst. Also ich gebe erstmal kurz eine Antwort, aber würde danach den Ball auch super gerne zurückgeben, ob wir damit eigentlich erfüllen, was ihr euch vorstellt, wenn ihr zu uns kommt. Also es kommen Unternehmen zu uns, die sich im weitesten Sinne in irgendeiner Form mit dem Gebäudeklima beschäftigen. Mhm. Sei es jetzt im Innenraumbereich oder sei es für die Bereitstellung, Ventilatoren, Luftaufbereitung. Und dann wird sich natürlich gewünscht, dass wir in der Außenwirkung, ne, im Verband, vereinen sich ja einfach die Leute immer, um mehr gehört zu werden, um mehr Gewicht zu bekommen, dass wir einfach eine stärkere Außenwirkung haben. Und da gibt es natürlich immer aktuelle politische Themen, die man diskutieren kann. Und da versuchen wir einfach, das Stimmungsbild der Unternehmen einzufangen und das dann eben auch entsprechend nach außen zu kommentieren.
Ja.
Ist das bei dir so?
Ich finde die Frage total gut, dass du mal gefragt hast, was macht überhaupt so ein Verband?
Definitiv.
Ich glaube, 80% der Leute denken immer noch, ja, das gibt es im Krankenhaus, wenn ich mir wehgetan habe. Aber tatsächlich ist es genauso, wie du sagst. Ne? Das ist für uns eine Plattform, wo wir es schaffen, mit anderen Herstellern an Themen halt zu arbeiten, die für alle gut sind und wichtig sind und für unsere Branche gut sind.
Und da geht es halt nicht um das tägliche Geschäft im Sinne von Konkurrenzkampf, Marktkampf oder so.
Oder Abstimmung oder Kartellbildung oder sowas.
Genau, das ist auch alles
wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Schullüftungsthema, ne, das ist ja mein Steckenpferd, wenn wir da bleiben, geht es tatsächlich einfach um die Fragestellung, was können wir denn gemeinsam bewirken? Jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt das dezentrale Gerät von Firma XY eingebaut wird, sondern was ist denn Sensibilisierungsarbeit? Was müssen wir tatsächlich tun, um die Bevölkerung halt einfach zu erreichen mit unseren Themen?
Genau. Ja. Wenn du so den Querschnitt mal machen würdest, wenn du ja auch in deinem Freundesbekanntenkreis mit Laien zu tun hast, die jetzt mit dem Thema, unterstelle ich jetzt mal, mit dem Thema Lüftung, die damit nichts zu tun haben. Du sparst ja gerade an deinem Steckenpferd Schuhlüftung. Wie erklärst du denen die Notwendigkeit? Oder wie ist das so ein flammender Appell dann bei einem Glas Rot, wenn du sagst, es geht nicht, dass wir so wenig Schuhlüftung haben? Oder wie vermittelst du das Leuten, die wirklich gar keine Ahnung haben davon?
Das ist super spannend. Genauso geht das los mit dem flammenden Appell. Und dann redest du 2 Minuten und dann merkst du sehr, sehr zügig, dass einfach die Themen oder die Probleme, die wir in der Schule haben, so viel weitreichender sind und an so anderer Stelle beginnen, dass einfach viele Lehrer auch gar nicht die Kapazitäten dafür haben, jetzt darüber nachzudenken, ob wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, im 20-Minuten-Rhythmus tatsächlich alle 5 Minuten das Fenster öffnen können. Wer kann sich darum kümmern? Gibt es einen Lüftungsbeauftragten oder wie auch immer? Ich habe in meinem Freundeskreis tatsächlich ein paar Lehrer, mit denen ich so eine Gespräche dann auch wirklich vertraulich führen kann. Und da sind halt auch einfach so viele Kinder dabei, da gibt es Missbrauchsgeschichten, da gibt es Alkoholikereltern, da gibt es einfach, du bist ja als Lehrerin auch immer, Lehrerinnen und Lehrer natürlich, auch Seelsorger. Ne? Du bist ja auch irgendwie Ansprechperson für einfach alles und du hast irgendwie einen Auftrag, Wissen zu vermitteln. Also du hast einfach so eine Batterie von Herausforderungen, dass dieses Lüftungsthema zusätzlich irgendwie einzubringen, eigentlich aus meiner Sicht, wir müssen eigentlich losgehen und sagen, wir haben eine Lösung für dich. Wir können dir das Leben besser machen, dass es einfach akustisch und lüftungstechnisch attraktiver wird und ihr diese physikalischen Randbedingungen, diese physikalischen Baustellen einfach gar nicht mehr habt.
Ja. Vor allen Dingen, ich würde ja sogar noch einen Schritt weiter gehen, gerade weil es so große Herausforderungen gibt in Schulen, zu wenig Lehrer gibt, wir ganz, ganz viele Dinge haben, die zu tun sind, dann müssen wir doch das, was wir tun können, ohne Lehrer eigentlich und ohne, dass es jetzt das andere negativ beeinflusst, einfach tun, einfach Lüftung einbauen. Alle sind gesünder, alle lernen effektiver und dann haben wir einfach schon das Ganze viel besser gemacht. Dann müssten die Lehrer sich nicht darum kümmern, die Fenster aufzumachen.
Das ist genau der Punkt. Das ist tatsächlich genau mein Weg, wo ich gerne hin möchte, dass wir einfach weg von dieser Erwartungshaltung, ne, wenn ein Lehrer ein Lüftungsgerät braucht, kommt er zu uns. Nee, das funktioniert nicht, sondern wir müssen da hingehen und müssen einfach dafür sorgen, dass jeder Lehrer einfach ganz generell nie wieder ohne Lüftungsgerät unterrichten möchte. Und dann kommen wir einfach um die Ecke und haben alle Lösungsvorschläge parat.
So in der Handtasche dabei.
Ja, genau.
Aber ich habe auch noch eine Frage, vielleicht eine etwas persönlichere Frage, bevor wir dann über das Thema der Kampagne Lebensmittelluft tatsächlich sprechen, die ja sehr, sehr spannend ist. Was begeistert dich denn persönlich an dem Thema Gebäudetechnik, Klima und Lüftung? Weil irgendwann wirst du ja in der Situation gewesen sein, dass du entscheiden musstest, was will ich denn eigentlich tun? Und da frage ich mich immer, was bewegt die Leute zu sagen, das ist die Branche, wo ich jetzt bei einem Fachverband arbeiten will?
Also tatsächlich, finde ich, ist der Ingenieursberuf als solcher im Allgemeinen sehr, sehr interessant. Ich finde, die Ausbildung im Studium zum Maschinenbau, das ist einfach generell eine wertvolle Erfahrung. Ne? Also Technikbegeisterung ist einfach da gewesen von Anfang an. Und dann die Spezialisierung auf die Raumlufttechnik. Das ist wirklich eine spannende Frage. Ne? Also dieses Schullüftungsthema, das treibt mich tatsächlich schon sehr, sehr lange um. Weil in Schulen waren wir alle mal, unsere Kinder sind in Schulen, wir kennen viele, die in Schulen sind. Das Thema ist irgendwie einfach da. Und da ist einfach in der Bevölkerung aber so viel Aufklärungsbedarf notwendig, dass ich denke, dass man da einfach ansetzen muss. Und da ist der Verband natürlich auch ein richtiger Adressat, ne? Weil du da ja doch einfach eine unglaubliche Verstärkungsmaßnahme hast.
Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Lebensmittelluft. Kampagne Lebensmittelluft. Deine Beweggründe kann ich total gut verstehen. Ich bin auch leidenschaftlicher Ingenieur. Und das Thema Luft und Klimatisierung begeistert auch einfach immer, wenn man das Gefühl hat, man kann viel bewegen, man kann viel tun für Menschen. Und gleichzeitig hat man aber auch die große Verantwortung, sicherzustellen, dass dabei halt der Energiebedarf tief ist, so die Kombination.
Sehr gut, ja, das ist eine super Ergänzung, Martin. Vielen
und die Dank Brücke, genau. Die Brücke Energiebedarf möchte ich jetzt nochmal schlagen, weil wir haben ja oft das Thema auch in der Branche, das beobachte ich ganz oft, dass wir immer so viel darüber reden, was Lüftung Schlechtes tut. Verbraucht halt Energie oder macht vielleicht auch mal ein Geräuschchen oder braucht vielleicht Platz. Aber wir reden eigentlich zu wenig darüber, dass es auch eine fantastische Funktion hat und zwar für Menschen einfach gute Luft bereitzustellen. Da habt ihr eine Kampagne gestartet unter dem Titel Lebensmittelluft, glaube vor ein paar Jahren schon.
Genau.
Worum geht's da? Was passiert da? Und was ist da so die Mission dahinter?
Genau, also die Kampagne selbst ist gestartet 2021, ist jetzt tatsächlich schon großzügig 3,5 Jahre alt. Und da ist genau der zweite Punkt, den du angesprochen hast. Also wir haben ja immer diese beiden Punkte. Zum einen den Energieaspekt und zum anderen aber auch halt eben diesen Sensibilisierungsaspekt. Ne? Also dass in dem Moment, wo ich wirklich verstanden habe, dass was Gutes passiert, bin ich ja durchaus bereit zu investieren. Mhm. Und das haben wir tatsächlich meiner Meinung nach immer noch nicht so richtig geschafft. Die Leute sehen, also die breite Gesellschaft sieht tatsächlich, wenn sie eine Lüftungsanlage anschaut, meiner Meinung nach noch nicht den Yeah- oder Wow-Effekt. Sondern es ist immer noch konnotiert irgendwie mit dem Sick-Building-Syndrom, es ist konnotiert mit, ist es teuer und Und da war jetzt unser Ansinn, einfach dafür zu sensibilisieren, nee, Freunde, das ist ein falscher Ansatz. Also eine Lüftungsanlage hat einfach so unfassbar viele Vorteile. Also wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo wir unglaublich viel Zeit in Innenräumen verbringen. Das sind Größenordnung 90%, fast 22 Stunden, die der Durchschnittsbürger in Innenräumen, sei das jetzt eine Fahrzeugkabine oder was auch immer, oder halt ein Bürogebäude, ein Schulgebäude, wir sind halt einfach die meiste Zeit wirklich drin. Und dann müssen wir irgendwie einfach dafür garantieren können, dass wir eine gute Raumluftqualität haben für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Und da ist natürlich der Ansatz, die Leute einfach dafür begeistern zu können. Nee, Freunde, wenn ihr innen drin gute Luft habt, dann geht's euch besser. Ihr könnt euch besser konzentrieren. Es gibt irgendwie bessere Leistungsmöglichkeiten, wenn wir jetzt in der Schule im Büro sind. Und das geht halt in den seltensten Fällen tatsächlich über Fensterlüftung. Wenn das über Fensterlüftung geht, ne, wenn wir jetzt über so eine schöne Waldschule sprechen, wo wir links und rechts Bäume haben und querlüften können, dann ist das auch ein genau richtiger Ansatz. Wir müssen halt einfach nur dafür sensibilisieren, dass wir einen ausreichenden Frischluftaustausch brauchen. Mhm. Extrem guter Indikator für den Frischluftaustausch ist die CO2-Konzentration. Und da haben wir mittlerweile auch so viele Möglichkeiten, mit also wirklich extrem niederschwelliger Messtechnik Messwerte aufzunehmen und dafür halt so Erfahrungswerte zu bringen. Also wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Konzentration? Und da sehen wir halt super schnell in Schulen, wo wir jetzt keine Lüftungsanlage haben, dass das wirklich eine also extreme Belastung, eine Herausforderung für die Lehrkräfte ist, permanent den Unterrichtsfluss zu unterbrechen und zu sagen, oh Gott, wir müssen jetzt schon wieder die Fenster aufmachen, mach da kurz hier und rutsch mal da vom Fenster weg. Und in dieser Kampagne ist einfach unser Ansinn, dass wir dafür sensibilisieren. Wir brauchen diese CO2-Konzentration als Indikator für den Frischluftaustausch. Hier einen Grenzwert von 1000 ppm, der in den Richtlinien halt empfohlen wird. Und Leute, nehmt das einfach wahr, kriegt ein Gefühl dafür. Und wenn das mit Fensterlüftung nicht geht, gibt es unglaublich viele alternative Ansätze, mechanisch zu lüften.
So, den Beitrag brauchen wir mal so als Kommentar in der Tagesschau, so 20.13 Uhr oder so, ne?
Das ist ja tatsächlich die Frage. Also ihr habt ja auch mit der politischen Landschaft zu tun, Claudia, und ihr seid ja auch wahrscheinlich in Diskussionen mit Eltern, Lehrerverbänden, vielleicht auch mal mit der einen oder anderen Kommune. Woran scheitert es am Ende? Weil es ist ja tatsächlich, ob jetzt das von uns kommt oder von einem anderen Hersteller, unerheblich. Der Effekt ist ja wissenschaftlich belegt. Es gibt ja offensichtlich Länder, die das sogar für sich seit Jahrzehnten entdeckt haben, die ja auch eine Korrelation haben zwischen mechanischer Lüftung und Leistung. Ich hätte sich die Frage gestellt, woran haltet ihr legen? Aber
woran? Eine Sache vielleicht dazu. Ich hatte heute Morgen Gäste hier aus Finnland. Denen wollte ich unsere Schullüftungswelt zeigen. Die haben gesagt, ja gut, Schullüftung ist bei uns sowieso schon da.
Quasi. Naja, also gar kein Interesse. Die Skandinavier, die haben alle, da gibt es, da findest du keinen Schulraum, wo das nicht...
Und jetzt tatsächlich, woran liegt das? Woran hattet ihr legen, dass das bei uns nicht reicht?
Die sind ja, gut, also lassen wir die Skandinavier, genau, die lassen wir auf der einen Seite und reden lieber über das, was wir bei uns haben. Und ich denke, da sind also zwei verschiedene Effekte. Zum einen ist das, natürlich kostet das Geld und Geld muss man erstmal haben.
Okay.
Und zum anderen ist aber bei uns, glaube ich, auch der Druck aus der Gesellschaft heraus noch nicht stark genug. Also wir hatten jetzt seitens des Fachverbandes auch im Februar die Gelegenheit, auf der Didakta zu sein. Und also die Bildungsmesse. Und da konnte ich mit so vielen Eltern, so vielen Lehrern sprechen. Und ich war wirklich überrascht, wie wenig das Thema präsent ist.
Ne? Also ja, weil die Probleme ganz andere sind, wie du am Anfang gesagt hast.
Genau, die Probleme sind einfach andere. Die Probleme sind, dass die Kinder sich nicht trauen, auf Toilette zu gehen, weil die Sanitäranlagen so
oder die Betreuung nicht besetzt ist und pausenlos ausfällt. Oder
und da denken halt irgendwie die Eltern darüber nach, das wäre irgendwie schon schön, wenn mein Kind wenigstens 4 Unterrichtsstunden am Tag hätte. Also wir fangen einfach mit den Sorgen schon so weit unten oder oben, je nachdem, wie wir skalieren wollen, dass wir einfach bei der Problematik gar nicht ankommen. Und das ist auch das, was ich vorhin ganz kurz sagen wollte, als ich von meinen Freundinnen aus dem Lehrerbereich gesprochen habe. Also die hören mir dann natürlich höflich zu, weil es meine Freundinnen sind und lassen mich aussprechen. Aber die geben mir schon relativ deutlich zu verstehen, dass das, was in meiner Welt irgendwie ein Problem oder eine Lösung, je nachdem, von wo wir gerade gucken, ist in ihrer Welt einfach gar nicht präsent. Da gibt es einfach 100 Baustellen vorher.
Ja.
Und das ist, glaube ich, dass wir von politischer Seite das Geld nicht aufbringen, das ist auch ein Punkt. aber dass einfach der Druck aus der Gesellschaft nicht da ist.
Ich würde mir manchmal wünschen, dass das viel, viel mehr hinterfragt wird. Ja. Dass die Leute sagen, ey, ich melde mein Kind an der Schule an und frag mal, wie ist denn die Lüftung realisiert?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das wäre ein total guter Punkt. Oder auch, wenn ich jetzt beim Elternabend, nun bringe ich ja die fachliche Kompetenz mit, dass ich sowas beim Elternabend mal ansprechen kann. Aber da reden wir darüber, ob jetzt, keine Ahnung, die Currywurst von dem Anbieter besser ist als das. Und also das gibt einfach, das ist so klein skaliert, über was teilweise in diesen Elternabenden gesprochen wird und auf der anderen Seite so herausfordernd, was man von den Lehrern erwartet, dass wir mit unserer Lüftungstechnik, der ist ja nicht irgendwie niedlich, aber ist nicht da.
Ich hätte tatsächlich, Martin, um das mal zu unterstreichen, weil offensichtlich im gesellschaftlichen Kontext das nicht in der Form angekommen ist. Ich habe gerade mal parallel gegoogelt, wie viele Autos in Deutschland neu zugelassen wurden mit Klimaanlage.
Und?
Im Jahr 2018. Ich habe jetzt nicht nach aktuelleren Statistiken geguckt. Was schätzt ihr Prozentzahl? Wie viel Prozent der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge hatten 2018 eine Klimaanlage?
Ach so, ja, 100.
Alle, ja, hätte ich auch gesagt.
92%. Also es ist immer, die Oldtimer jetzt mal außen vor gelassen.
Die
Oldtimer
und die Cabrios wahrscheinlich.
Ja, die Cabrios, aber nichtsdestoweniger, wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen.
Ja.
Wie viel Schulen werden ausgestattet mit einer Lüftung mechanisch? Was schätzt du?
Wir haben weniger als 10% aktuell.
Wahnsinn.
Katastrophe, ne?
Im Grunde genommen, das, was ich auch spannend finde, die Leute ächzen unter schlechten Arbeits- oder Luftbedingungen im Auto oder im Büro. Vielleicht auch zu Hause bauen die sich nach und nach welche ein. Die Splitgeräte gehen ja ganz gut. Und umgekehrt sagt man, ja, aber den Kindern kann man es ja zumuten.
Ja, das finde ich ehrlich. Ich denke manchmal, das liegt fragenswert, dass die nicht wählen dürfen. Ich habe aber, es gibt ja eine spannende Entwicklung und das würde ich gerne noch kurz mal in den Raum werfen und da von dir mal so eine Prognose hören, weil ich weiß, dass ihr da auch als FGK auch zusammen mit den europäischen Mutterverbänden viel in die Richtung gearbeitet habt, dass wir im Energy Performance of Building Directive, also der europäischen Gebäuderichtlinie, die ja letztes Jahr neu veröffentlicht wurde und auf der Basis jetzt nationale Gesetze entwickelt werden müssen, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass da jetzt quasi nicht nur beschrieben wird, wie viel Energiebedarf Gebäude haben dürfen, sondern da ist jetzt das Thema Indoor Environmental Quality, also auch die Umgebungsqualität, also Innenraum, Luftqualität indirekt auch mit beschrieben und muss mit reguliert werden. Heißt, wir werden dann Gesetze brauchen, die Mindestanforderungen definieren an Lüftung und es wird auch Monitoring geben müssen, wo Qualität der Luft überwacht wird. Was erwartest du, was Deutschland da tun wird? Weil in meiner Welt haben die jetzt ja ungefähr 2 Jahre Zeit, glaube ich, das GEG,
Mitte nächsten Jahres, genau.
Das GEG umzubauen und das muss mit rein. Was glaubst du, was wird passieren?
Also du hast jetzt eigentlich schon relativ viel in der Frage mit beantwortet. Also wir haben da jetzt erstmalig, das ist super gut, ne? Also erstmalig haben wir tatsächlich die Situation, dass die Innenraumparameter einfließen und als Innenraum halt eben auch die Innenraumluftqualität. Ja. Und da haben wir jetzt, also bis Mitte nächsten Jahres Zeit, in einem neuen GEG halt einfließen zu lassen, was das genau bedeuten kann. Und da sollten dann schon irgendwie so Mindestvolumenströme oder Richtwerte von CO2, also diese 1000 ppm sollten da rein, diese 25 Kubik, von denen wir immer gerne sprechen, die sollten da irgendwie rein. Und natürlich verspreche ich mir schon, wenn wir diesen politischen Druck haben, dass das auch einen gesellschaftlichen Druck nach sich zieht. Ne? Also, dass die Leute sich einfach anders mit dem Thema beschäftigen.
Glaubst du, dass das flächendeckend dazu führt, dass mehr Lüftung eingebaut wird? Oder glaubst du eher, dass es Mittel und Wege geben wird, wie man dann doch irgendwie drumherum kommt?
Jetzt, beide Fragen kriegen ein Ja, allerdings für unterschiedliche Zeithorizonte. Okay. Wir werden natürlich kurzfristig trotzdem Mittel und Wege finden, aber langfristig wird das auch bei uns einfach Lüftung in Schulen geben müssen. Da müssen wir bei den Skandinaviern einfach weiter abgucken und wir müssen da nachziehen. Also insbesondere auch, wenn wir immer wärmere Sommer kriegen. Ne? Also wir müssen einfach über Alternative nachdenken.
Ja.
Das wird auch auf jeden Fall passieren. Das wird jetzt nicht gleich morgen passieren. Also jetzt, wenn wir von den nächsten 5 Jahren reden, wird die Erfolgsquote relativ gering. Aber ich sag mal, wir sind jetzt beide 24, haben wir gerade geklärt.
Ja. Also wir arbeiten ja noch...
Wir arbeiten ja noch einen Moment, wir haben noch ein bisschen Berufsweg vor uns. Wir werden das noch begleiten, dass wir von den 10% wegrücken auf, ich sag, was ist so eine Messlatte?
Ja, wir brauchen mal ein Stretch-Goal, wie man so schön sagt.
Auch.
Keine Ahnung, wenn wir in Ruhestand gehen.
50%.
Also, ja, 50%. Ja, das ist nochmal ein ambitioniertes Ziel. Ja,
inklusive oder? Bestandsgebäude.
Und wir arbeiten einfach nicht so, bis wir 97 sind.
Wir arbeiten so lange, bis 50%. Ansonsten, ja.
Aber ich setze das sofort um.
Passt ganz gut zu dem Beispiel, als du anfangs fragtest, was macht denn so ein Verband? Und da fand ich, war jetzt dieser Erfolg, dass das in dem europäischen Gesetz drin ist, schon auch ein Erfolg der Verbände. Und da weiß ich, dass ihr als FGK mit Evia zusammen und auch insbesondere genau. Klaus Händel ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, dass das an der richtigen Stelle ankommt.
Genau, Klaus Händel hätte ich jetzt an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal erwähnt, weil da haben wir natürlich den Jackpot, dass der in beiden Verbänden drin ist. Ja, und das ist natürlich extrem attraktiv, dass du die Themen auch rückkoppeln kannst von dem einen zum anderen. Und da hat er natürlich Meisterleistung vorgebracht.
Ja. Ich würde gerne eine Frage noch anschließen, Claudia. Wir sprachen ja gerade so ein bisschen über die Regulativen, die es gibt, auch in den Gesetzgebungen, auch der Frage jetzt, wie gesetzliche Umbauten stattfinden. Wir beide haben eine Folge gemacht über die AMEF, die ja tatsächlich auch eine gewisse Klassifizierung hat für die Rahmenbedingungen von Schulgebäuden oder auch von Gebäuden in einer gewissen Größe, dass ja eigentlich Lüftung baulich, rechtlich dann ja auch schon von oberster ministerialer Stelle mit vorgegeben würde, die dann auch mechanisch zu belüften. Ist das was, was eher hinderlich ist, weil keiner da reinguckt in solche Vorschriften und sagt, das wusste ich nicht? Oder ist das was, was in eure Richtung geht und ihr das dann auch noch mit aufnehmt?
Das ist ein extrem attraktiver Punkt, also ein interessanter Punkt. Wie hast du die Erfahrung, die du ja jetzt gemacht hast, als du daran gearbeitet hast, wie war das da?
Ja, die Frage ist ja tatsächlich von der Planerseite im öffentlichen Bereich. Es ist ja eine Vorlage des Bundesbauministeriums tatsächlich.
Naja, ich glaube, das ist ja ein bisschen, also die AMEF ist ja erstmal eine Veröffentlichung von dem Ministerium,
genau. Ganz genau.
Und die nimmt viele Teile auf und beschreibt auch Teile, auch die zum Teil in der Arbeitsstättenverordnung drin sind. Und genau. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, weil die Arbeitsstättenverordnung, die hat ja wirklich gesetzlichen Charakter.
Genau.
Ja,
tatsächlich.
Und wenn man sich die Ziele anguckt, die Ziele in der Arbeitsstättenverordnung sind ja gesetzlich vorgeschrieben, was die Erreichung angeht. Und dann gibt es ja die Arbeitsstättenrichtlinien quasi, die beschreiben, wie man diese Ziele erfüllen kann. Und eigentlich muss man die einhalten oder man muss nachweisen, dass man die Verordnungsanforderungen oder die Ziele daraus anders einhält. Ja. Und deswegen gibt es indirekt eigentlich eine gesetzliche Pflicht, weil jeder, der sich das anguckt, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch mal irgendwann erklärt, der stellt fest, in vielen Gebäuden hat man die erforderlichen Fensterflächen, die da beschrieben werden, einfach nicht zur Verfügung.
Nein.
Und dann muss man halt eigentlich eine maschinelle Lüftung vorsehen, überall da, wo gearbeitet wird. Und in der Schule.
Richtig, dann müssen das, entschuldige.
Jetzt, ist das ja im Grunde genommen auch der Arbeitsplatz des Lehrers.
Das ist die Frage.
Und das ist der Punkt, es ist der Arbeitsplatz des Lehrers. Also der Lehrer dürfte oder die Lehrerin dürfte losgehen und das beanstanden. Das wissen aber tatsächlich sehr, sehr wenige. Und die, die das wissen, die müssen sich das auch erstmal trauen. Weil das ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Ne? Also du musst dann irgendwie zu deinem Direktor gehen.
Dann bist du der Meckerer, genau.
Das genau, ist genau. Also
Querulant,
du machst dich dann ja unter deinen Kollegen auch nicht unbedingt beliebt. Weil es ja, wie haben wir jetzt heute schon ein paar Mal angesprochen, es gibt ja viele Themen. Es gibt ja nicht nur dieses Thema.
Ja, klar.
Und dass jetzt gerade ausgerechnet dein Chef und deine ganzen Kollegen eben auch sensibilisiert sind dafür, dass wir jetzt irgendwie die Randbedingungen für uns als Lehrkräfte verbessern müssen, ist halt tatsächlich gar nicht gang und gäbe.
Ja.
Und damit ist das tatsächlich, genau wie viele Themen, die wir heute diskutiert haben, auch wieder so ein Sensibilisierungsthema. Und so ein, also es sind gar keine physikalischen Probleme, obwohl wir so gut physikalische Probleme lösen können, sind das gar keine, sondern das sind alles gesellschaftliche Themen und Fragestellungen, die wir hier besprechen. Und da müssen wir wirklich Aufklärungsarbeit leisten. Und da braucht es, glaube ich, auch irgendwie so ein paar Musterbeispiele, dass irgendwie Lehrer, die sich getraut haben und irgendwie ein Erfolgserlebnis hatten, sowas auch irgendwie einfach nach außen vermarkten. Damit man sich, weil das war, also Angst war, ich habe ja die Didakta eben schon einmal angesprochen, also Angst und Sorge ist tatsächlich ein Thema, was Lehrer umtreibt.
Mit Blick auf ihre eigene Person, wenn sie dann solche Themen positionieren.
Richtig. Ja, weil dann ja auch die anderen sagen, ja, du hast vielleicht Probleme, ey. Wir haben noch das. Ist das nicht vielleicht ein bisschen wichtiger, als dass du jetzt hier deine
mechanische
Lüftung bekommst?
Ja.
Okay. Ja, weil gerade die Frage, die ich mir stelle, Claudia, vielleicht auch als so ein bisschen Richtung Abschluss, nicht was jetzt unbedingt in 5 Jahren ist, aber haben wir als Branche und haben die Politik aus der Corona-Pandemie und aus dem, was da passiert ist, mit Bezug auf die Lüftung überhaupt was gelernt?
Ich glaube, weniger als wir uns alle wünschen. Wir haben das gelernt, dass das im Sinne der Aerosolbekämpfung und so, dass das da hilft. Aber im Sinne für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit, das haben wir verpasst, das in dem Moment irgendwie mitzukommunizieren und das mitzutragen, dass die Lüftung halt wirklich in vielen Feldern eine Bereicherung ist. Wir haben das, wir sind da leider nicht aufgesprungen, als wir diesen Rückenwind hatten, als der Flow da war. Es war meiner Meinung nach zu einseitig betrachtet und ging mehr um die Aerosol. Wenn jetzt eine neue Pandemie käme, würde ich denken, hätten wir sofort wieder den Rückenwind, weil jeder verstanden hat, okay, Aerosole, ja, Lüftungstechnik. Aber wir haben verpasst, das breitskaliger aufzubauen.
Glaube ich auch.
tatsächlich. Das war, der Moment war zwar total da, aber da war so viel Dynamik drin, ja, und dann kamen so viele andere Themen.
Und dann wollte man, also man hat das ja an dieser, an diesem unglaublichen Schwung für die Luftreiniger gesehen. Ne? Man, ja, hat das zu sehr fokussiert auf die Aerosole. Man hat das gar nicht lüftungstechnisch in der gesamten Breite diskutiert. Und das war, das ist schade, rückwirkend, keine Frage. Aber ich denke, das haben wir als Branche auch ein bisschen verpasst, ne? Da irgendwie reinzugehen und zu sagen, jetzt ist die Situation da, jetzt ist der Moment für Aufklärung, jetzt ist der Moment, den Markt irgendwie groß zu machen.
Ja. Naja, können wir nicht mehr ändern, können wir nur beim nächsten Mal besser machen, wobei ich nicht auf eine Pandemie hoffe.
Nein. Nee, das wollte ich damit auch nicht gesagt
haben. Ja, aber das haben wir auch nicht so verstanden. Nein, das haben wir auch nicht so verstanden. Das ist nämlich wunderschön, hier wieder so zusammenzustehen, und ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende der vorgenommenen Zeit. Ne?
Ich würde sagen, die Abschlussfrage, die ich hätte tatsächlich, wäre, wenn du jetzt so durch die Halle 8 gehst, wenn es so in erster Linie um Lüftungstechnik geht, hast du einen Wunsch für die Zukunft von der Herstellerseite, auch mit Blick auf die Arbeit im Verband, dass du sagst, so hier könnt ihr euch auf jeden Fall noch engagieren, so auch ein bisschen Richtung Appell zu sagen, es liegt ja nicht an uns als Verband, aber wie wollt ihr denn mitmachen? Wie kann euch die Industrie dabei unterstützen?
Das ist eine super schöne Frage. Das zielt so ein bisschen, jetzt weiß ich gar nicht, ob das in unserem Vorgeplänkel war oder ob wir das am Anfang schon aufgezeichnet
haben. Weder noch, glaube ich.
Das war diese physikalisch, wir haben alle so viele physikalische Stärken, aber wo ist eigentlich die kommunikative und die nutzerspezifische Seite? Also, dass man tatsächlich einfach, ich glaube, wir müssen alle den Appell mitnehmen, dass wir mehr aufklären müssen. Die Technik ist da. Wir haben das verstanden, aber wir haben das noch nicht ausreichend gut in den Markt, also über unseren Markt hinausgebracht. Ne? Also ich glaube, so bei jeder Party, bei jeder Möglichkeit im Gespräch sollte man darüber sprechen, dass das ein Thema ist, dass das da ist. Und wir müssen, glaube ich, alle so ein bisschen üben, wie wir eigentlich erklären müssen, damit das ankommt.
Ja,
weil
ich
das
auch.
Ist ein Thema, das fällt mir immer wieder auf die Füße. Ich denke, das ist doch so offensichtlich. Und dann fängst du an, das zu erklären, und du guckst in so große fragende Gesichter. Und wir müssen, glaube ich, einfach 3 bis 5 Mal jeder so eine Unterhaltung mit verschiedenen Lehrern führen, um irgendwie zu merken, okay, das ist der Sprech, das ist die Art und Weise.
Und auch einfach in ganz einfachen Worten, so wie du das ja auch super machst. Und ich glaube, da haben wir in der Branche auch noch Potenziale, die Dinge simpel und einfach verständlich rüberzubringen.
Richtig.
Und nicht immer in den technischen Details uns zu verlieren, wenn wir mit Leuten sprechen, die in diesen technischen Details nicht so zu Hause sind wie wir.
Genau, also das wäre mein, nur ist die ESH vielleicht nicht der Adressat dafür, aber wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das, dass wir Techniker einfach auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie müssen wir eigentlich nach außen sprechen.
Genau, sehr gut. Und damit erstens deine Füße nicht so sehr leiden, haben wir einmal für dich eine kleine Dankeschön-Einheit hier für dich. Und zwar einmal die Trox OX-Socken, die du jetzt gerne mitnehmen darfst. Die haben wir für dich extra hier vorbereitet. Schau mal, mit dem Logo
cool,
drauf ist
danke.
Einmal drin. Und für die ganz vielen Integralgleichungen, die du gleich noch mit Martin Lenz besprechen möchtest, haben wir einmal hier aus unserem Graffiti-Mosaik vom Dachstein, wo der X-Cube oben steht in der Werkstation, dein personalisiertes Graffiti-Exemplar. Liebe Claudia.
Ja, sehr, sehr cool. Ich
wir
danke
sagen,
euch.
Vielen Dank, dass du da warst. Wir hoffen, es hat gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, bei den ISH-Spezials oder auch bei der ganz regulären Aufnahme von uns.
Und wir rechnen jetzt ein paar Thermodynamikprüfungen um die Wette. Und dann gucken wir mal.
Und ich gehe Kaffee trinken,
was
solange ich habe keine
machen.
Ahnung von. Machen Sie es gut. Dankeschön.
Ja,
tschüss. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.